Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen beim Podcast Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhören. In dieser Folge geht es um das Zuwendungsverbot bei Wertpapierdienstleistungen. Das Thema führt in der praktischen Umsetzung nach meiner Erfahrung häufiger zu diversen Fragezeichen. Also schauen wir uns das doch mal genauer an. Und zwar mit Herrn Dr. Tobias Bauerfeind und Herrn Dr. Detmar Loff. Beide sind für die Anwaltskanzlei Eschers tätig. Herr Dr. Loff leitet die deutsche Aufsichtsrechts- und Investmentfondspraxis von Eschers und Herr Dr. Bauerfeind ist Mitglied im Expertenbeirat des Verbands der Auslandsbanken. Wir besprechen die folgenden Punkte. Was eine Zuwendung eigentlich ist, Sinn und Zweck des Zuwendungsverbots, was genau verboten ist, die Ausnahmen vom Verbot, den Sonderfall Finanzportfolioverwaltung, das Zuwendungsverzeichnis und noch kurz die Vergütung des Vertriebs in der Praxis. Wir gehen nicht auf die Sonderregelung zum Research ein. Auch das Verbot von Payment for Order Flow blenden wir aus. Die Folge wäre sonst einfach zu lang geworden. Die zivilrechtlichen Aspekte streifen wir nur oberflächlich. Dazu ist eine separate Folge geplant. Eigentlich ist die Regelung von Zuwendung ja in jeder Branche wichtig. Zuwendungen können immer als versuchte Beeinflussung wahrgenommen werden, können einen Anschein von Korruption haben und Risiken für Integrität und Reputation bergen. Deswegen haben ja auch viele Unternehmen entsprechende Regelungen. Über diesen etwas anderen Blickwinkel auf Zuwendung sprechen wir in dieser Folge allerdings nicht. Wir fokussieren uns hier auf das Aufsichtsrecht. Wenn Sie das Zuwendungsverbot mit einem oder einer von uns vertiefen möchten, dann finden Sie unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Aufgenommen haben wir diese Folge am 28. Mai 2025. Und los geht's! Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Detmar. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Vielen Dank. Das können wir nur wiedergeben.
Ja. Danke vielmals, Andrea.
Sehr, sehr gerne. Es geht um Zuwendung. Ich fange mal mit einem ganz kurzen Monolog an. Wir sprechen heute über das Verbot von Zuwendung, das wir im Wertpapierhandelsgesetz finden. Das wir also beachten müssen, wenn wir Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung erbringen. Das findet sich in § 70 WPHG. Es gibt noch eine etwas strengere Regelung für Finanzportfolioverwaltung in § 64 WPHG. Das gucken wir uns nachher noch an. Dieses Zuwendungsverbot hat mehrere Bestandteile. Ich finde das Zuwendungsverbot ehrlich gesagt persönlich relativ kompliziert und schwierig zu verstehen. Und um es zu verstehen, finde ich, hilft es sehr, sich diese Bestandteile mal einzeln anzuschauen, das also zu zerlegen. Ich würde jetzt also damit anfangen, mal den ersten Teil dieses Zuwendungsverbotes aus § 70 WPHG leicht gekürzt wiederzugeben. Und dann zerlegen wir es. Also ich fange an. § 70 Absatz 1 WPHG, leicht gekürzt, wie gesagt, nicht mit jedem Halbsatz da drin, lautet: Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung keine Zuwendung von Dritten annehmen oder an Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind oder nicht im Auftrag des Kunden tätig werden. Bis hierher ist das also tatsächlich ein Verbot. Ich darf nicht annehmen. Es sei denn, jetzt kommt sozusagen eine Ausnahme, es sei denn, die Zuwendung ist darauf ausgelegt, die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung zu verbessern und steht der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht entgegen und Existenz, Art und Umfang der Zuwendung wird dem Kunden vor der Erbringung der Dienstleistung unmissverständlich offengelegt. Das war jetzt lang und auch nicht beim ersten Hören zu verstehen, ist mir klar, wir zerlegen es jetzt. Detmar, wir fangen mit der ganz offensichtlichen Frage an. Was ist eigentlich eine Zuwendung? Was zählt da alles dazu?
Am besten kann man das übersetzen mit jeder Art der Vergünstigung. Ja, also zum Beispiel, offensichtlichste Zuwendung ist natürlich, wenn das Unternehmen Geld kriegt von einem Produktemittenten. Mhm. Aber auch, sagen wir mal, sogar nicht monetäre Zuwendungen, zum Beispiel Teilnahme an Schulungen, ja, gelten als Zuwendungen. Also immer, wenn ich irgendwas kriege, für das ich irgendwas bezahlen müsste oder was ein sonstiger geldwerter Vorteil ist. Wie ich schon sagte, im Fondsvertrieb sieht man oft Bestandsprovisionen, ja, oder Maklerprovisionen. Es geht aber auch bis runter hin zu Essenseinladungen oder sogar einfach mal die Flasche Wein zu Weihnachten.
Ja, okay. Also tatsächlich alles. Es geht wirklich nicht nur um Geld, sondern um alles, was, wie hast du es, welches Wort hattest du? Begünstigung oder was hattest du gesagt?
Vergünstigung.
Vergünstigung, ja. Jetzt wollte ich als nächstes fragen, was ist der Unterschied zwischen monetären und nicht monetären Zuwendungen? Das hast du dankenswerterweise schon mit beantwortet. Also die monetären sind die, wo ich wirklich Geld bekomme, ne? Irgendwie eine Provision, und die nicht monetären sind Einladungen, richtig?
Im Steuerrecht würde man sagen, glaube ich, ein geldwerter Vorteil.
Ja.
Also wo ich normalerweise für bezahlen müsste, was ich aber halt so kriege.
Ja.
Aber eine Sachleistung ist so kein Cash.
Was ich ja immer total wertvoll finde, um regulatorische Vorgaben besser zu verstehen und besser umzusetzen, wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist überhaupt der Sinn und Zweck dieses Verbotes? Was soll damit erreicht werden oder auch verhindert werden?
Dieses Zuwendungsthema ist eigentlich ein Interessenkonfliktthema. Ja, ich meine, es gibt nicht umsonst den Spruch, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Aber genau so ist es. Ja, und sagen wir jetzt, der Wunsch eines Beraters oder eines Portfolio-Managers, Geld zu verdienen, trifft auf die Geizesgeil-Mentalität des Kunden, der eigentlich nicht bereit ist, eine Bankleistung zu bezahlen. Ja, der typische Bankkunde geht in die Bank rein, lässt sich beraten und denkt, Mensch, prima, super Beratung, aber bezahlt habe ich dafür nichts.
Ja. Ja,
nun muss aber auch der Schalter-Mitarbeiter oder der Berater, der muss ja auch was von was leben. Das heißt, wenn er das Geld nicht vom Kunden kriegt, kriegt er es irgendwo anders her. Und genau diese Sache, ich kriege mein Geld woanders her, ist das, was die Zuwendungsthematik ausmacht. Denn wenn ich sage, ich muss mein Geld woanders herkriegen, gehe ich natürlich dorthin, wo ich am meisten Geld kriege. Ja, wir sind alle Homo economicus. Ja, und wenn ein Produkt, das ich vertreibe, mir ein höheres Salär verschafft als ein anderes Produkt, habe ich einen Interessenkonflikt, das höherpreisige Produkt oder das Produkt abzugeben, wo ich mehr drin verdiene.
Ja, total nachvollziehbar. Wir hatten ja eben auch schon gesagt, es geht nicht nur um monetäre, sondern auch um nicht monetäre Zuwendungen. Ich führe da ab und zu mal so Gespräche wie, naja, nur weil ich eine Einladung zum Essen bekomme, ich bin ja nicht, so doof bin ich ja nicht, dass ich nur, weil mich irgendwie Produktinitiator zum Essen einlädt, ich jetzt nur noch dessen Produkte nehme. Aber ich glaube, das ist vor allem psychologischer Effekt, oder? Ich lasse mich vielleicht jetzt nicht bewusst bestechen oder manipulieren, aber trotzdem habe ich ja irgendwie eine Verbindung dann, oder? Und nehme dann vielleicht automatisch beim nächsten Mal irgendwie dessen Produkte. Oder was ist da dein Bild? Wo ist da die Wirkung bei Schulungen oder bei Essenseinladungen oder so?
Ja, also bei den nicht monetären Zuwendungen wird noch weiter unterschieden zwischen geringfügig und nicht geringfügig.
Mhm.
Um genau, sagen wir wieder, dieses Interessenkonfliktthema aufzugreifen, nur weil mich jemand zum Essen einlädt, werde ich typischerweise, wenn ich von Produkten nicht überzeugt bin, dieses Produkt verkaufen, weil, sagen wir mal, Essen kriege ich auch so irgendwo her.
Ja.
Wenn ich allerdings zur dreitägigen Luxuskreuzfahrt im Mittelmeer eingeladen werde,
oh, das wäre schön.
Ist es halt vermutlich nicht mehr geringfügig.
Ja. Ja,
und dementsprechend, sagen wir, habe ich da vielleicht auch einen größeren Anreiz. Wer nett zu mir ist, zu dem bin ich auch nett. Ja, und genau das ist dieser Interessenkonflikt.
Ja, das ist tatsächlich dann an der Stelle mehr fast Psychologie als nur der Homo economicus, den du sagtest. Ne? Das ist dieses, wer nett zu mir ist, zu dem bin ich auch nett. So sind wir einfach, ne, als Menschen. Das ist ein Stück weit normal. Tobias, wann und vor welchem Hintergrund wurde das eigentlich eingeführt, dieses Zuwendungsverbot, und wie?
Ja, wie Detmar im Grunde ja schon sagt und in aller Kürze behandelt das Zuwendungsverbot einen besonderen Ausschnitt aus der Gesamtproblematik der Bekämpfung von Interessenkonflikten bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen. Es werden all solche Fälle erfasst, in denen die vorrangige Wahrung des Kunden Interesses dadurch gefährdet werden könnte, dass dem beauftragten Wertpapierdienstleistungsunternehmen durch dritte Geldleistungen oder eben geldwerte Vorteile gewährt oder versprochen werden.
Mhm.
Also diese Schaffung derartiger externer Anreize oder eben Inducements, wie sie im Anschluss an die englische Richtlinienfassung in der Praxis vielfach genannt werden, meines Erachtens der englische Begriff deutlich treffender als der deutsche, birgt eben die erhebliche Gefahr eines opportunistischen Verhaltens des Wertpapierdienstleistungsunternehmens aufsichtsrechtlich. beglückt uns das Zuwendungsregime seit 2007, umgesetzt mittels der ersten MiFID, also der ersten Wertpapierdienstleistungsrichtlinie, damals im Paragraphen 31d WPHG in der alten Fassung. Das aktuelle Normengefüge unter MiFID II gibt es seit dem zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz, dem zweiten FIMANOG, zum Januar 2018. Mhm. Und zivilrechtlich ergaben sich in Deutschland jedenfalls wesentliche Offenlegungspflichten in Sachen Zuwendungen bereits deutlich früher. Einmal aus dem Geschäftsbesorgungsrecht und vor allem eben auch abgeleitet, vor allem geprägt durch die umfassende BGH-Rechtsprechung zu den Kickbacks, also eben den Rückvergütungen seit den frühen 2000er Jahren.
Ich habe verstanden, wir haben das schon lange, nämlich A, seit MiFID und B, zivilrechtlich auch schon länger. Dazu noch der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir blenden tatsächlich das Zivilrecht heute ein Stück weit aus. Dafür ist eine separate Folge geplant zu zivilrechtlichen Themen. Das lassen wir heute ein Stück weit weg. Wir beschränken uns heute vor allem auf Aufsichtsrecht. Ich würde ganz kurz auf das Thema Research eingehen. Gar nicht, um das irgendwie weiter zu vertiefen, sondern weil ich finde, dass das so ein Beispiel ist, wo ich, als das mit MiFID II hochkam, überhaupt erst kapiert habe, dass das da drunter fällt. Da wurde plötzlich mit MiFID II kostenlos bereitgestelltes Research mit in den Fokus des Zuwendungsverbots gerückt. Warum? Was war da der Hintergrund, Detmar?
Also, wenn du mich fragst, war Research eigentlich vorher auch schon eine Zuwendung?
Ja.
Einfach deswegen, Research ist Geld wert. Ja, wenn ich irgendwie einen Research beauftrage, möchte so ein Research-Unternehmen typischerweise echt Geld dafür haben. Ja, und wenn ich das kostenlos kriege, habe ich genau wieder diese nicht monetäre Zuwendungen und die sind auch nicht geringfügig.
Ja. Ich bin auch bei dir. Du hattest das ja, als wir abgestimmt haben, worüber wir heute sprechen, mir schon einmal zurückgemeldet. Das war vorher auch schon eine Zuwendung. Da habe ich kurz an die Decke gestarrt und gedacht, ja, stimmt, das ist eigentlich logisch. Es war bestimmt vorher auch schon eine Zuwendung. Und trotzdem war es für mich irgendwie so ein Aha-Effekt, als das mit MiFID II so explizit adressiert worden ist, weil das tatsächlich genau die Art von Zuwendung war, wo ich vorher nicht drauf gekommen wäre, dass das eine ist, obwohl das ja irgendwie logisch ist. Aber das war genau so ein Ding, was ich tatsächlich wahrscheinlich übersehen hätte. Gibt's da, Tobias, an dich die Frage, noch weitere Beispiele im Markt, die ihr seht, die also nicht so diese typische, ich krieg wirklich eine Provision oder ich werde zum Essen eingeladen, sondern so andere Arten von kostenlosen Services im Markt sind, bei denen man nicht immer auf den ersten Blick sagt, ja, logisch, das ist eine Zuwendung. Habt ihr da noch weitere Beispiele?
Also im Grunde hilft da schon der Blick ins Gesetz weiter. Genauso wie ja Research explizit dann durch MiFID als Zuwendung erkannt wurde. Es gibt ja auch sogar in der BPD-VOV im Paragraph 7 einen eigenen Paragraphen nur dazu. Hilft auch hier die BPD-VOV, nämlich im 6 weiter. Der formuliert nicht abschließende Beispiele für geringfügige, nicht monetäre Vorteile. Also im Grunde die genau diese mehr oder weniger gut oder schwierig zu erkennenden kostenlosen Services, Leistungen, wie zum Beispiel Informationswerbe oder Schulungsmaterialien, in Abgrenzung zum vorgenannten Research, aber auch und vor allem eben Bildungsveranstaltungen, Konferenzen, Seminare und im Grunde als Annex dazu Social Events. Detmar sagt es, die Luxusreise, es muss ja eben nicht immer so evident daherkommen. Es gibt ja dann auch viele, viele Veranstaltungen. Meistens sind sie auch Konferenzen, Seminare mit angeschlossenen Social Events, die sich besser tarnen.
Stimmt.
Und vielleicht noch eine Ergänzung, also sagen wir mal, was auch häufiger zu sehen ist, dass bestimmte Unternehmen zum Beispiel Software-Tools zur Verfügung stellen, so Analyse-Tools, damit der Berater halt noch besser, sagen wir mal, seinen Kunden analysieren kann, aber vielleicht auch, sagen wir mal, bessere Auswertungen fahren kann. Ja. Also sprich, wenn ich eine Software selbst programmiere oder baue, kostet das halt auch sehr, sehr viel Geld. Wenn ich die zur Verfügung gestellt kriege, was eigentlich alle großen angeschlossenen Wertpapierdienstleister immer machen, kann das halt auch ein Nutzen sein.
Ja, da muss man also tatsächlich aufpassen, ein bisschen wachsam sein, was da alles darunter fallen würde, was ich eben sonst selbst bezahlen müsste. Ja,
genau.
Jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Bestandteilen, die ich da am Anfang monologisiert habe. Laut § 70 WPAG sind Zuwendungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen verboten. Was ist denn mit diesem Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemeint?
Als Zusammenhang ist immer weitestmöglich zu verstehen. Das hat auch ESMA, die europäische Aufsicht, sagen wir in den Q&A festgestellt. Zusammenhang ist alles, was, wann immer ich eine Wertpapierdienstleistung erbringe, dann zufließt. Ja, und sagen wir, das kann im Brokergeschäft sein, dass ich zum Beispiel so ein Payment for Order Flow kriege. Das können halt hier unsere Bestandsprovisionen sein. Im Zweifel würde ich immer sagen, es ist im Zusammenhang zu sehen, ja, weil nicht im Zusammenhang ist etwas, was vollkommen losgelöst wäre. Und da meine Hauptaufgabe als Unternehmen ja ist, Wertpapierdienstleistungen zu erbringen, komme ich mit diesem Kriterium eigentlich nicht groß raus.
Okay, das ist jetzt weit tatsächlich. Also Provision verstehe ich, Essenseinladung von oder Veranstaltungseinladung von Produktemittenten verstehe ich auch, aber wenn mich mein Wirtschaftsprüfer zu einer Infoveranstaltung einlädt, bin ich schon raus. Oder würdest du sagen, selbst da bin ich noch im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung?
Da wäre ich draußen, weil, sagen wir, die Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist ja, also selbst wenn er ein WPAG-Unternehmen prüft, ja, ist ja dann die Prüfung und nicht irgendwie etwas, was einen Interessenkonflikt potenziell hervorrufen kann. Ja. Ja, also das ist immer, glaube ich, ganz wichtig für das Gesamtverständnis. Ja, es geht immer um das Thema Interessenkonflikt. Ja, sozusagen die Erbsünde der Finanzwirtschaft. Wen betuppe ich oder betuppe ich lieber keinen?
Ja. Das ist auch ein Gedanke, den ich immer habe und den ich meinen Kunden immer sage, wenn ich eingeladen werde und überlege, ist das jetzt, darf ich das jetzt und ist das jetzt eine Zuwendung, die da drunter fällt unter dieses Zuwendungsverbot oder nicht, dann sage ich immer, dreht doch die Frage mal um, welches Interesse hat der denn, euch einzuladen? Das hilft meistens, um zu sagen, ach ja, vielleicht möchte der, dass ich seine Produkte oder ähnliches. Und dann hilft mir das zu wissen, jetzt bin ich auf dünnem Eis, ja.
Genau, absolut eine total sinnvolle Frage. Ich meine, die Finanzbranche, viele Leute kennen sich auch, ja, und wenn ich mich einfach mit jemandem treffe und sage, Mensch, wie war denn letzte Segeltörn oder was hast du im Urlaub vor oder man trifft sich auf einen Kaffee, ja, das sind normale Sozialevents. Aber wenn ich halt sage, du, ich bringe dir gleich mal unsere neuesten Produktunterlagen mit, dann können wir die mal durchgehen, ja, dann muss man halt ein bisschen gucken.
Ja. Habt ihr noch weitere Beispiele, wo ihr sagt, das ist ganz auf jeden Fall drin in dem Zuwendungsverbot oder das ist ganz klar draußen? Kann man noch so ein paar klare Beispiele nennen, damit man sich das noch besser vorstellen kann?
Also was immer hilft, und das ergibt sich auch vorne auch aus dem Gesetz, Zahlungen des Kunden oder vom Kunden sind draußen. Das heißt, für eine Zuwendung brauche ich immer ein Drei-Personen-Verhältnis. Ich muss einen Berater haben oder einen Wertpapierdienstleister. Ich muss für einen Kunden eine Dienstleistung erbringen und ich muss irgendjemanden haben, der mir was Gutes tun möchte oder dem ich was Gutes tun möchte. Ja, also sprich diese Vergünstigung am Anfang. In dem Moment, wo ich nur ein Zwei-Personen-Verhältnis habe, bin ich aus der Zuwendungsdiskussion raus. Ja, also wenn beispielsweise, wenn der Kunde mir einfach eine Beratungsvergütung zahlt, keine Zuwendung, klar. Wenn der Produktemittent einfach sagt, du kriegst hier einfach Geld, ja, in Klammern eher unwahrscheinlich, dass er das einfach so machen wird. Aber sagen wir theoretisch, ja, sozusagen macht er eine Schenkung, unabhängig von der Wertpapierdienstleistung, ja, ist auch nur ein Zwei-Personen-Verhältnis, weil sozusagen damit kann das Kundeninteresse nicht torpediert werden.
Das finde ich nochmal ein total wertvolles Bild, das Drei-Personen-Verhältnis. Also die Frage, was hat der andere davon und ist es eigentlich ein Zwei- oder ist es ein Drei-Personen-Verhältnis? Und ich brauche immer ein Drei-Personen-Verhältnis, sonst bin ich eh nicht in dem Zuwendungsverbotsthema drin.
Genau.
Das ist die perfekte Überleitung zu dem nächsten Bestandteil, nämlich Dritter. Ein Bestandteil des Zuwendungsverbotes ist ja, die Annahme oder das Gewähren von Zuwendung ist dann verboten, wenn sie von Dritten oder an Dritte erfolgt, die nicht Kunde sind. Tobias, was ist denn hier mit Dritter eigentlich gemeint?
Also im Grunde, jede andere eigenständige Person bzw. Unternehmen, das nicht das Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst ist, einschließlich Gruppenunternehmen. Das heißt, auch konzerninterne Zuwendungen fallen ganz grundsätzlich in den Anwendungsbereich der Norm. Möchte man das anders sehen, müsste man schon sehr große teleologische Dehnübungen unternehmen, um da rauszukommen. Also der Dritte steht per se außerhalb eben des vertraglichen Verhältnisses zwischen dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen und dem Kunden der Dienstleistung auf der anderen Seite.
Ja, okay. So, und jetzt steht ja in dem Paragraph 70 WPHG an der Stelle noch ein Dritter, der nicht im Auftrag des Kunden tätig ist. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ich lasse jetzt einfach den Dritten im Auftrag des Kunden tätig werden. Vor allem bei monetären Zuwendungen, das habe ich auch schon gesehen, dass man einfach den Kunden unterschreiben lässt, gerade bei Vertriebsprovisionen, dass der Dritte zum Beispiel, der Fondsverwalter oder so, eine Vertriebsprovision an den Vermittler zahlen kann. Rettet mich das tatsächlich und wird das auch gemacht im Markt? Also flächendeckend gesehen habe ich schon, aber wird es auch flächendeckend gemacht?
Ja, wir haben hier wieder das Spannungsverhältnis zwischen Aufsichtsrecht und zivilrechtlich. Ja, weil zivilrechtlich müsste ich als Unternehmen, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt trotzdem ganz kurz aufs Zivilrecht eingehe.
Ja, klar. Ja,
müsste ich als Wertpapierdienstleister eigentlich alles herausgeben, was ich im Zusammenhang mit der Wertpapierdienstleistung oder beziehungsweise der Geschäftsbesorgung erhalten habe. Das heißt, wenn mir der Produktgeber 100 Euro zahlt, müsste ich diese 100 Euro an den Kunden rausgeben. Und da lassen sich natürlich alle unterschreiben, nein, diese 100 Euro stehen mir als Vergütung zu, mein lieber Kunde, die kriegst du nicht. Wieder, was ich ganz am Anfang sagte, der Kunde ist ja typischerweise bereit, nicht selbst ins Portemonnaie zu greifen, ja, aber der Berater will trotzdem leben. Das heißt, irgendwo muss er Geld annehmen können und auch behalten können für eigene Zwecke. Und dafür dient dann diese Unterschrift. Es wurde aber auch, also da konnte man halt sagen, ja, das ist eine Zahlung des Kunden, weil der Kunde die so autorisiert hat. Man könnte aber auch teilweise sagen, es wurden Strukturen versucht, wo der Kunde den Produktemittenten angewiesen hat, an das Wertpapierdienstleistungsunternehmen zu zahlen.
Genau, mhm. Ja, den meine ich.
Dieser Fall, sagen wir, da wurde relativ viel technisch, sagen wir, versucht, aber der normale Produktgeber kennt den Kunden gar nicht. Ja, einfach sagen wir, wenn ich jetzt ein großer Emittent eines Fonds bin oder eines Zertifikats, ja, ich emittiere 1 Million Zertifikate, die von 1 Million Retailkunden gekauft werden. Mit denen kann ich nicht jemand ein Auftragsverhältnis haben, dass ich an irgendjemand was zahlen soll.
Ja.
Dann müsste ich das Ganze über irgendwelche AGBs abdecken, die dann transparenzmäßig halten müssen und so weiter. Also deswegen, sagen wir haben da auch selbst relativ viel versucht, aber sagen wir, ein ganz toller Weg ist das einfach nicht. Ja, selbst wenn man die Produktbedingungen reinschreibt, sozusagen so als inkludierte Weisung, bitte zahle an den, der mein Produkt vertreibt, Geld. Das ist halt ein ganz schöner Aufriss, den man da machen muss.
Ja, verstehe ich. Also es funktioniert vielleicht beim Vertrieb von Spezialfonds oder ähnlichem, wo ich auch nur relativ wenig Anleger habe. Aber in der Tat im Retail-Bereich funktioniert das höchstwahrscheinlich nicht. Habe ich verstanden. Ich hatte jetzt noch eine Frage, die ich mir aber jetzt, glaube ich, tatsächlich selber komplett beantworten kann. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich sagen, ich höre häufiger mal die pauschale Aussage, dass Zuwendungen von oder an Kunden immer völlig unproblematisch sind. Weil ja in dem Verbot halt steht Dritter und wenn es der Kunde ist, ist ja unproblematisch. Und ich zweifle das häufig dann deswegen an, weil ich auch mit einem Kunden so eine Drei-Parteien-Situation haben kann. Ja, ich kann ja, der eine Kunde, der lädt mich zu der Veranstaltung ein, der ist zwar Kunde von mir, aber er ist trotzdem auch Emittent. Und der lädt mich zu einer Veranstaltung ein, damit ich seine Produkte für einen anderen Kunden verwende, dann ist natürlich die Einladung dieses Emittenten, obwohl er mein Kunde ist, fällt trotzdem ins Zuwendungsverbot, weil er eben nicht der Kunde der Wertpapierdienstleistung ist, um die es geht. Also so ist das zumindest mein Bild. Oder würdet ihr immer sagen, nö, wenn es ein Kunde ist, ist es immer unproblematisch, auch wenn es gar nicht der Kunde ist, um den es bei der Wertpapierdienstleistung geht?
Der Kunde, das ist, da kommen wir schon in die Ausnahme. Ja, der Grundsatz ist erstmal, keine Zuwendung im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistung. Und sag mal, dass mein Kunde oder dass ein Kunde jetzt zufällig auch ein Produktgeber ist, ja, da würde ich auch die Funktion geben, wenn der Kunde mir einfach nur meine Depotgebühr zahlt, fein. Ja, aus dieser Depotgebühr kann ich natürlich zum Beispiel dann Research einkaufen, ja, weil das über meine normale G&V geht. Ja, wenn dieser Kunde mir als Produktgeber Geld gibt, einfach deswegen, er hat nicht nur ein Konto bei mir, sondern er bringt auch noch Produkte. Ja, sagen wir, dann fällt diese zweite Kategorie in die ganz normale Zuwendungsregel rein.
Ja, okay, dann haben wir da das gleiche Bild. Super. Dann komme ich zu dem nächsten Bestandteil. Es ist in § 70 WPHG verboten, das Annehmen und das Gewähren einer Zuwendung. Über das Annehmen haben wir jetzt schon gesprochen. Was ist denn, Tobias, ein Beispiel für das Gewähren einer Zuwendung, was unter das Verbot fällt?
Das zielt insbesondere auf Ketten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen ab. Zum Beispiel erhält eine Depotbank eine Bestandsprovision und gibt davon Teile an den oder die seiner Vertriebspartner weiter. Das heißt, häufig fällt jedenfalls zu Beginn einer solchen Kette annehmen und gewähren einmal zusammen.
Okay, also ich bekomme die Provision, mache aber den Vertrieb nicht selbst, sondern habe wieder einen Untervertrieb beauftragt und reiche dann entweder die gesamte oder einen Teil der Provision weiter.
Genau.
Und auch das fällt unter das Verbot. Ich hänge da ja immer so ein bisschen, wir kommen nachher bei den Qualitätsverbesserungen nochmal drauf, ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ich hänge da trotzdem so ein bisschen, warum brauche ich das? Also gerade das Beispiel, was du sagtest, hatte ich auch im Kopf, diese Kette von Vertrieben. Der Nächste darf es ja aber auch gar nicht annehmen. Wenn der Zweite in der Vertriebskette in Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist, dann darf er die Zuwendung ja auch wieder gar nicht annehmen. Also hast du ein Bild, warum ist es gemacht worden, auch das Gewähren zu verbieten? Das ist doch eigentlich doppelt gemoppelt, weil bei dem Nächsten ist doch sowieso die Annahme verboten.
Ja, das stimmt. Aber auch dahinter stehen im Kern eben aufsichtsrechtliche Grundprinzipien zum Schutz der Anleger beziehungsweise zur Sicherstellung von Marktintegrität und eben Interessenkonfliktfreiheit. Denn eben auch das Gewähren, bloße Gewähren einer Zuwendung kann bereits einen Interessenkonflikt hervorrufen. Oder ich könnte als Wertpapierdienstleistungsunternehmen versucht sein, bestimmte Produktvertriebe, um in unserem Beispiel zu bleiben, zu meinen Gunsten zu steuern beziehungsweise darauf Einfluss zu nehmen und das im Zweifel zu meinen Gunsten und zu Lasten des Kunden.
Ja.
Auch dadurch können dann eben versteckte Anreizsysteme entstehen, mehr oder weniger versteckt, im Rahmen derer möglicherweise eben nicht im besten Interesse des Kunden gehandelt würde. Denn insbesondere ein solches System gegenüber dem Kunden regelmäßig in Gänze intransparent bliebe. Das heißt, insoweit sind Annehmen und Gewähren entsprechend zwei Seiten derselben Medaille.
Okay.
Ich meine, das ist ja auch ein Konzept, immer im Strafrecht kennen wir es auch. Bestechlichkeit, ja. Entweder der Beamte, der bestochen wird, ist strafbar, aber der den Beamten versucht zu bestechen, ist ebenfalls strafbar. Mhm. Ja, also insofern genau die beiden Seiten, die Tobias sagte.
Ja, ich glaube, wo ich da gedanklich hänge, da kommen wir genau als Nächstes zu, wenn wir uns jetzt die Ausnahmen angucken. Also das waren die Bestandteile des Zuwendungsverbots und jetzt endete dieser erste Satz des Paragraph 70 WBHG ja mit es sei denn. Und nach diesem es sei denn folgte eine Aufzählung von drei Voraussetzungen, die alle gemeinsam erfüllt sein müssen, damit eine Zuwendung zulässig ist. Und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Auf die Finanzportfolioverwaltung kommen wir danach noch. Also die Ausnahmen, die wir jetzt besprechen, gelten so für die Finanzportfolioverwaltung nicht. Das machen wir gleich. Erstmal gucken wir uns jetzt diese drei Voraussetzungen für die Ausnahme an. Die erste ist die Qualitätsverbesserung. Also die erste Voraussetzung, Entschuldigung, für die Ausnahme ist, dass eine eigentlich verbotene Zuwendung dann doch zulässig ist, wenn diese Zuwendung darauf ausgelegt ist, die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung zu verbessern. Wie ist das zu verstehen und was wäre ein Beispiel für so eine Qualitätsverbesserung?
Ja, zum Beispiel wird diese Qualitätsverbesserung dadurch erreicht, dass ich eine zusätzliche oder vielleicht höherwertige Dienstleistung für den jeweiligen Kunden erbringe. Das typische Beispiel, auch das ist gesetzlich kodifiziert in § 6 Absatz 2, in dessen Nummer 1 der WPD-FairOV, ist die Erbringung zum Beispiel einer Anlageberatung. Detmar hat es ja auch schon angesprochen, viele Kunden, vor allem in Deutschland, wünschen sich bzw. erwarten, dass solche Finanzdienstleistungen für sie kostenlos sind, aber es gibt eben nichts zum Nulltarif. Und im Grunde gesetzlich gespiegelt ist das dann darüber gelöst, ich darf diese Zuwendung einbehalten, wenn ich eben zum Beispiel eine Anlageberatung erbringe.
Mit einer breiten Palette von Produkten oder gilt das auch für jede Anlageberatung schon tatsächlich?
Ja genau, es muss eben diese, auch das steht im Gesetz, breite Palette an Finanzprodukten sein.
Ja, ich halte also einen großen Bauchladen vor sozusagen.
Exakt, ich erweitere mein Repertoire und gebe das quasi an den Kunden weiter.
Ja, gibt es da einen abschließenden Katalog zulässiger Qualitätsverbesserungen oder darf ich da auch kreativ sein?
Nein, den gibt es nicht. Es gibt keinen abschließenden Katalog. Wir hatten ja schon häufiger in § 6 Absatz 2 der WPD-FairOV angesprochen. Der ist insoweit nicht abschließend zu verstehen. Und das, wie du ja schon angesprochen hast, eröffnet naturgemäß Möglichkeiten an Argumentation. Allerdings ist der übrige Gestaltungsspielraum eng und muss eben immer vor dem Hintergrund des Interessenkonflikts gesehen und gelöst werden. Das heißt, der Gestaltungsspielraum ja, aber die Leitplanken sind entsprechend eng gefasst.
Ja, also komplette Kreativität leider nein. Und die Qualitätsverbesserung muss ja auch zur Art der Zuwendung passen. Also wenn ich eine dauerhafte Bestandsprovision bekomme, brauche ich auch eine dauerhafte Qualitätsverbesserung und nicht eine einmalige am Anfang.
Exakt.
Ja. Und jetzt nochmal zu dem Gewähren von Zuwendung und dann höre ich auch auf damit zu nerven, aber ich hatte den Fall vor ein paar Monaten jetzt und ich habe auch irgendwie blöd geguckt und wusste keine Antwort, nämlich genau bei dieser Vertriebskette. Ich bekomme die Provision vom Produktemittenten und mache den Vertrieb aber nicht selber, sondern gebe das weiter. Dann muss natürlich bei dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen, was dann den Vertrieb wirklich macht, muss es eine Qualitätsverbesserung geben, weil er von mir die Provision bekommt, das ist klar. Aber wenn ich diese Provision gewähre, also ich gebe sie weiter, dann habe ich bei mir, also bei mir selber im Unternehmen, entsteht ja keine Qualitätsverbesserung für den Kunden. Wie ist denn das gemeint? Muss tatsächlich die Qualitätsverbesserung bei mir, die ich die Provision gewähre, entstehen?
Grundsätzlich ja. Das heißt, sie muss entstehen beim Zuwendungsnehmer und beim Zuwendungsgeber, wenn eben beide Wertpapierdienstleister sind. Mhm. Der Schwerpunkt der Regelung allerdings ist aber immer der Zuwendungsnehmer. Ja, die Zuwendung, sagt das Gesetz, muss entsprechend darauf ausgelegt sein, die Qualität zu verbessern. Und ein Beispiel wäre die Unterstützung des Anlageberaters mit, Detmar hat das ja auch schon angesprochen, in Anführungszeichen kostenlosen Analyse- oder Beratungstools, damit der Berater seine Beratung gegenüber dem Kunden verbessern bzw. überhaupt anbieten kann. Oder er kann mit den Zuwendungen, die ich ihm gewähre, sein Filialnetz und damit eben den direkten Zugang zu den Finanzprodukten verbessern, auch eben vielleicht eben die Produktpalette verbreitern. Es darf aber eben daraus kein Gewinn gemacht werden. Entsprechend ist das letztendlich immer eine mitunter schwierige, vor allem wirtschaftliche Einzelfallbetrachtung.
Ja. Habt ihr irgendeine Idee für ein Beispiel, wo tatsächlich bei mir, die ich die Provision weitergebe, bei mir eine Qualitätsverbesserung für den Kunden entsteht? Ich stehe da immer noch auf dem Schlauch, weil ich erbringe ja gar nicht die Dienstleistung. Wie kann denn, das macht ja der andere, dem ich das weitergebe, wie kann denn bei mir eine Qualitätsverbesserung jemals entstehen?
Was ich machen kann, also das Beispiel Filialnetz, das gab es früher sogar explizit im Gesetz, ist allerdings jetzt rausgefallen. Ja, wenn ich, sagen wir mal, ein Filialnetz fördere, indem ich dem, sagen wir, den Filialen Geld gebe, hat das einen Kundennutzen. Und wichtig, sagen wir, der 70 sagt ja, die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung. So, und sagen wir, angenommen, ich habe jetzt nicht nur online-affine Jungkunden, sondern ich habe auch Leute, die nach wie vor gerne in die Bank gehen oder gerne mit dem Berater persönlich sprechen. Und ich ermögliche es ihm, dass der nicht nach Hamburg, München oder Frankfurt fliegen muss, sondern in seine Filiale vor Ort gehen kann, weil ich dort eine Vergünstigung mache. Ja, dann ist das eine Qualitätsverbesserung für den Kunden.
Okay.
Ja, die Qualitätsverbesserung muss nicht unbedingt bei mir eintreten, sondern sie soll halt darauf ausgerichtet sein, das ist wichtig. Ja. Sie muss nicht eintreten, sondern nur darauf ausgerichtet sein, für den Kunden da zu sein.
Und sie muss nicht notwendigerweise bei mir in meinem Bürogebäude oder in meinen vier Wänden in meinem Unternehmen eintreten, sondern sie muss für den Kunden eintreten.
Genau.
Okay. Die zweite Voraussetzung, die Zuwendung darf nicht der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung im besten möglichen Interesse des Kunden entgegenstehen. Ist das nicht doppelt gemoppelt? Steckt das nicht in der Qualitätsverbesserung schon drin oder ist das noch was anderes?
Das ist ein Kriterium. Eigentlich wurde das immer ignoriert. Ja, weil man sagt, das ist automatisch erfüllt. Ja, in dem Moment, wo ich eine Qualitätsverbesserung habe, tue ich dem Kunden potenziell etwas Gutes. Ja, und deswegen ist diese im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht entgegenstehend, eigentlich total überflüssig.
Ich bin dankbar, dass du das sagst. Ich habe es nämlich auch immer ignoriert. Aber jetzt kommt wahrscheinlich von dir ein Aber.
Ja, aber nur ein ganz kleines. Ja. Und zwar dadurch, dass wir hier vorne bei der Qualitätsverbesserung ein relativ weites Spektrum haben, dient dieses bestmögliche Interesse sozusagen nochmal so als Filterfunktion, wo man sagt sozusagen, ja, ihr konntet zwar vorne vielleicht einigermaßen kreativ sein, ja, was eine Qualitätsverbesserung ist, wobei man, weil man das Ganze ja auch noch begründen muss und dokumentieren muss, nicht zu kreativ sein kann, aber dann hat man nach hinten her noch einen Filter, wo man sagt, also das war so offensichtlich gegen die Kundeninteressen, dass man das halt nicht mehr machen sollte. Also wir bei uns in der Kanzlei, wir benutzen immer diesen Begriff Smell-Test. Wenn es stinkt, dann stinkt's.
Ja. Der ist schön, ja. Und ich muss auch zugeben, als ich das hier vorbereitet habe und mir diesen Absatz nochmal angeguckt habe, habe ich auch gesagt, will ich die Frage wirklich stellen? Weil eigentlich ist es schon offensichtlich. Also ich verstehe das Aber da drin total. Ich kann natürlich, nehmen wir das Beispiel von Tobias eben, ich stelle dem Kunden einen riesen Bauchladen an Produkten mit einer Anlageberatung zur Verfügung. Ich kann dem ja trotzdem am Ende das Produkt empfehlen, an dem ich am meisten verdiene. Also ich habe die Qualitätsverbesserung, aber ich verstoße trotzdem gegen die Kundeninteressen. Das geht schon irgendwie, glaube ich.
Das geht. Und sagen wir, wir werden, glaube ich, nachher noch drauf kommen, diese Retail Investment Strategy, genannt RIS, auf EU-Ebene, sagen wir, hat zum Beispiel jetzt das Thema, das nennt sich Value for Money, ja, sagen wir, sehr hoch auf dem Podest gehoben. Und das geht in die gleiche Richtung. Nämlich sozusagen, ich muss dem Kunden eigentlich, sagen wir, ein gutes Produkt geben. Ja, wie immer man auch gut definiert. Und auch das ist natürlich, sagen wir, es ist im bestmöglichen Interesse eines Kunden, ein gutes oder eigentlich das beste für ihn geeignete Produkt zu kriegen.
Ja, absolut. Ich kann ein Filialnetz aufrechterhalten und das ist eine Qualitätsverbesserung und dem Kunden trotzdem Schrott verkaufen. Ne? Also, ja.
Genau, man kann da im Grunde immer auch auf dieses, auf das Tatbestandsmerkmal der Unvoreingenommenheit abstellen. Mhm. Wie du richtig sagst, ich kann eben ein Filialnetz unterhalten, ich kann eine breite Produktpalette anbieten, aber trotzdem voreingenommen sein gegenüber meinem Kunden, was ihm dann auch zur Last fällt.
Ja, absolut. So, und die dritte und letzte Voraussetzung ist schließlich, dass ich das offenlege. Also ich muss die Zuwendung, und zwar Existenz, Art und Umfang der Zuwendung, vor der Erbringung der Wertpapierdienstleistung offenlegen. Und das bitte unmissverständlich ist das schöne Wort da. Das erscheint jetzt irgendwie klar und eindeutig. Ist es das? Seht ihr da in der Praxis Schwierigkeiten und Verstöße oder wird das eigentlich flächendeckend richtig gemacht?
Das wird im Grunde richtig gemacht. Also es ist in dem Sinne unproblematisch, weil es sowohl aufsichtsrechtlich als auch zivilrechtlich weitestgehend standardisiert ist. In der Praxis stellt sich eher die Frage, ob es denn vom Kunden auch gelesen respektive verstanden wird. Aber das ist im Grunde ja dann nicht mehr der Schuh, den sich das Unternehmen anziehen muss. Hier hat vor allem, auch wenn wir das Zivilrecht heute aussparen, eben der BGH in den 2000ern viel Aufklärungsarbeit geleistet mittels seiner Kickback-Rechtsprechung und die Branche entsprechend geprägt und auch sensibilisiert. Der Tenor war schlicht und ergreifend, kläre ich den Kunden nicht darüber auf und lege es nicht offen, hafte ich entsprechend mit Schadensersatz und das hilft im Zweifel, eine Branche zu prägen.
Würde ich dir völlig recht geben, hilft mehr als die Feststellung des Wirtschaftsprüfers.
Exakt.
Ja, absolut. Sind wir total beieinander. So, das war Paragraph 70 WPHG mit den Ausnahmen, also mit dem Verbot und den Ausnahmen. Ich komme auch gleich nochmal zu einer Zusammenfassung, aber vorher möchte ich einmal auf diesen Sonderfall Finanzportfolioverwaltung gucken. Jetzt kommt nochmal ein kleiner Monolog von mir. Also, die Ausnahmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, gelten nicht bei Erbringen der Finanzportfolioverwaltung. Dafür sind die Regeln nämlich strenger. Die finden sich in Paragraph 64 Absatz 7 WPHG. Und bei der Finanzportfolioverwaltung darf ich eben im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung niemals monetäre Zuwendung annehmen. Also ich darf niemals Provision oder so von Dritten annehmen und behalten. Das Einzige, was ich da annehmen darf, sind geringfügige, den Begriff hatten wir vorhin auch schon, geringfügige nicht monetäre Vorteile. Und das auch wieder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch die müssen die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistungen verbessern, beziehungsweise sie müssen geeignet sein, sie zu verbessern. Sie müssen hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Art vertretbar, verhältnismäßig sein und nicht vermuten lassen, dass sie die Pflicht im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln beeinträchtigen. Und auch die müssen unmissverständlich offengelegt werden, bevor die Wertpapierdienstleistung erbracht wird. Warum ist denn dieses Zuwendungsregime strenger bei der Finanzportfolioverwaltung?
Weil es sich um eine besonders vertrauensintensive und eben weitreichende Dienstleistung handelt, bei der der Kunde die Entscheidungsbefugnis vollständig an den Dienstleister, also den Vermögensverwalter, abgibt. Denn bei der diskretionären Vermögensverwaltung kann der Vermögensverwalter direkt und ohne weitere Rückfrage bzw. Entscheidung des Kunden über das jeweilige Finanzinstrument bestimmen, also kaufen, verkaufen, halten. Er kann damit insoweit kontrollfrei agieren und der Kunde würde Zuwendungen an den Dienstleister gar nicht mitbekommen.
Ja.
Entsprechend ist die Interessenkonfliktgefahr besonders hoch und der Kunde besonders schutzwürdig und daher eben auch die strengere Regelung im Vergleich zu § 70 WPHG.
Ja, das macht Sinn. Das, was du eben meintest, der Kunde muss es mal lesen. Wenn er es dann täte und er bekommt es vor der Wertpapierdienstleistung, kann er ja sagen, also Jungs, Mädels, so nicht. Bei der Finanzportfolioverwaltung kann er das nicht, weil er es nicht mitkriegt, weil er ja eben nicht vor jeder einzelnen Transaktion informiert wird. Ne?
Genau.
Es ist aber nur das Annehmen einer Zuwendung strenger geregelt und nicht das Gewähren, oder?
Genau, hier ist nämlich der Interessenkonflikt, also gerade beim Erwerb, stärker ausgeprägt. Und da der Verwalter nichts annehmen darf, gerade eben was monetäre Vorteile betrifft, ginge eine Gewährung direkt an seinen Geldbeutel, das man sagte eben an seine GOV, was insoweit indirekt eine Gewährung verhindert oder jedenfalls stark mindert.
Ja, das heißt, für das Gewähren einer Zuwendung bei der Finanzportfolioverwaltung gilt dann wieder § 70 WPHG.
Exakt, 70 WPG ist die Rückfallklausel im Sinne von Catch 'em All.
Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich zu spitzfindig, aber beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass das unterschiedlich formuliert ist in § 70 WPHG und in dem Sonderfall Finanzportfolioverwaltung. In dem einen heißt es nämlich, die Zuwendung muss darauf ausgelegt sein, die Qualität für den Kunden zu verbessern. Und in dem anderen heißt es, nur sie muss geeignet sein, die Qualität zu verbessern. Nach meinem Sprachgefühl ist das irgendwie nicht dasselbe. Ist da wirklich was Unterschiedliches gemeint oder ist das ein Versehen?
Das ist im Zweifel ein Versehen und ein simpler Übersetzungsfehler des deutschen Gesetzgebers gewesen. Im englischen Original der MiFID-Richtlinie ist es denn in beiden Fällen derselbe Wortlaut, also ein typisches Lost in Translation bei der lokalen Umsetzung europäischer Richtlinientexte, was dann doch eher häufiger als seltener passiert. Aber um auf deine Frage zu antworten, in der Praxis hat es entsprechend keinerlei Auswirkung, ist entsprechend unbeachtlich. Weil eben dasselbe gemeint ist.
Ja, okay. Also wenn man vor solchen Fragen steht, dann doch mal in die englische Originalfassung gucken. Ja, danke für den Hinweis, hätte ich auch selber drauf kommen können. Was sind Beispiele für geringfügige nicht monetäre Vorteile, würde ich jetzt nicht mehr fragen, weil ihr habt eigentlich vorhin schon einige genannt. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es eine vom Gesetzgeber festgelegte Wertschwelle oder eine im Markt etablierte Wertschwelle, was geringfügig ist?
Nicht wirklich. Ich meine, der 6 der WPD-VRV sagt nur vertretbare Geringfügigkeitsschwelle. Typischerweise hat sie da eingebürgert oder hat sich da, ich glaube, diese 50 Euro, die steuerlich sofort abgeschrieben werden können als geringfügig. Mhm. Aber sag mal, wir haben ganz oft auch Fragen gehabt, naja, unser Vorstand ist halt öfters zum Beispiel, weiß ich, in der Schweiz oder irgendwo in Hochpreisländern unterwegs. Ja, für 50 Euro kriegt er da halt gerade nur eine Currywurst. Ja. Geht auch mehr. Ja, und ja, da geht auch mehr.
Ja, okay.
Ja, aber sag mal, in der Praxis ist es inzwischen auch ganz oft so, ich meine, wir sehen das bei unseren eigenen Seminaren, sag mal, ein normales Brötchen könnte man noch hinlegen, das wird auch gegessen. Ja, ein Brötchen mit Blattgold drauf wird nicht mehr gegessen.
Ja. Ja, und ich sehe es halt, wenn meine Kunden kommen und sagen, ich muss das ja jetzt irgendwie schätzen. Also ich erbringe jetzt Finanzportfolioverwaltung, ich bin jetzt bei einem Produktemittenten zu einer Schulungsveranstaltung eingeladen und dann stehe ich da und muss jetzt schätzen, was kostet das jetzt? Und je niedriger diese Schwelle ist, desto größere Schwierigkeiten habe ich dann vielleicht zu sagen, ich kann da jetzt noch nicht mal zu der Schulungsveranstaltung fahren, weil ich glaube, dass das mehr als 50 Euro wert ist.
Ja, das ist ein gutes Thema und ein schwieriges Problem, gerade bei den nicht monetären Zuwendungen. Weil eigentlich für diese Geringfügigkeitsschwelle muss ich einer nicht monetären Zuwendung eigentlich einen monetären Wert dran machen. Ja, sprich, also was ist es mir wert?
Genau.
Ja, und das kann halt auch relativ schnell, also wenn ich jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Software-Tools. Ja, Software-Tools, wenn ich das Ding programmieren lasse, ist 1 Million ganz schnell weg. Mhm. So, das wäre offensichtlich eine nicht geringfügige Zuwendung. Nur wenn ich aber sage, ich lasse das programmieren für 10.000 Vermögensverwalter und runtergebrochen auf den Einzelnen, macht es dann nur noch einen Wert von 10 aus, ist es geringfügig.
Ja.
Ja, und da kann man also ganz hervorragende Diskussionen führen.
Das kann ich mir vorstellen, zumal ich ja gar nicht weiß, wie viele Vermögensverwalter, ich weiß nicht, was die Programmierung gekostet hat und ich weiß nicht, wie viele Vermögensverwalter angebunden sind, also habe ich gar keine Chance zu schätzen.
Genau, also den Preis der Software kenne ich natürlich, weil ich die bezahlt habe, ja, aber sagen wir, ob das jetzt sozusagen im nächsten Jahr immer noch 10 Vermögensverwalter sind oder sagen wir, weil die Software so toll ist, dass alle die haben wollen, auf einmal 100 oder 1000, ja, das weiß man halt nicht.
Ja, gut, aber als der angebundene Vermögensverwalter, der die Software vielleicht von der Depotbank bekommt, weiß ich ja nichts.
Nee, da weiß ich nicht. Da kriege ich allenfalls die Informationen vom Anbieter, dass man sagt, wir haben es als geringfügig eingeordnet. Ja. Du kannst dich dieser Überlegung anschließen.
Ja, okay, das kann ich natürlich immer tun, das stimmt. Ich kann denjenigen immer fragen und dann hoffen, dass ich die richtige Antwort kriege, die ich hören will. Ja. Genau. Wenn ich bei der Finanzportfolioverwaltung doch eine monetäre Zuwendung erhalten sollte, ab und zu kann man sich ja da mal irgendwie tatsächlich nicht gegen wehren, weil das ein Automatismus ist über Produktemittent, Depotbank und Weiterleitung an mich, der ich der zugeschlüsselte Vermögensverwalter bin, dann muss ich das an den Kunden auskehren. Also ich werde da nicht sofort standrechtlich erschossen, sondern ich muss das Geld dann dem Kunden überweisen. Habt ihr dazu Erfahrungswerte aus dem Markt? Passiert das regelmäßig und ist das irgendwie schwierig oder läuft das ganz, ganz easy?
Das funktioniert ziemlich gut und sagen wir, die Produktemittenten haben aber auch da trotz allem darauf reagiert. Ja, also gerade bei den Fonds gibt es ja inzwischen auch zuwendungsfreie Anteilklassen. Ja, das sind die typischen Vermögensverwalter-Anteilklassen. Ja, wenn am Anfang, als diese Regelung noch einigermaßen neu war, wurde einfach gezahlt. Ja, ich habe da Beispiele, wo man sagte, ja, wir haben einfach dem Produktemittenten gegeben, wir haben gesagt, wir haben das und das abgesetzt, ja, und dann hat er einfach überwiesen ohne Prüfung. Sagen wir, sowas gibt es heute nicht mehr. Ja, aber da kann man jetzt sagen, das funktioniert einfach.
Oh, das funktioniert. Dann haben wir den größten Teil haben wir geschafft. Ich würde das gerne noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher hatten. Und dann kommen wir noch zum Zuwendungsverzeichnis und zur Praxis, so Praxisbeispiel vor allem Vertrieb. Aber da das so viel ist und wenn man das nur hört und nicht gleichzeitig auch lesen kann, vermutlich ein bisschen schwer alles zu erfassen ist, würde ich das gerne noch mal kurz zusammenfassen. Also, eine Zuwendung ist verboten, wenn sie im Zusammenhang mit dem Erbringen einer Wertpapierdienstleistung steht, die, wenn ich die Zunehmung annehme oder gewähre, und zwar von einem Dritten annehme oder an einen Dritten gewähre, der nicht Kunde dieser Wertpapierdienstleistung ist und der auch nicht im Auftrag des Kunden tätig wird. Wenn einer dieser drei Bestandteile nicht vorliegt, ist die Zuwendung nicht verboten oder es ist auch gar keine Zuwendung. Also es müssen schon immer alle drei Bestandteile vorliegen. Also meinen Wirtschaftsprüfer darf ich zum Essen einladen, ich darf mich auch von dem zum Essen einladen lassen. Und jetzt gibt es Ausnahmen, unter denen eine Zuwendung doch wieder erlaubt ist. Die Ausnahmen müssen kumulativ erfüllt sein. Ich brauche eine Qualitätsverbesserung oder nein, andersrum. Ich brauche eine Zuwendung, die auf eine Qualitätsverbesserung für den Kunden ausgelegt ist. Sie darf gleichzeitig dem ordnungsgemäßen Erbringen der Dienstleistung im bestmöglichen Interesse des Kunden nicht entgegenstehen. Das haben wir auch besprochen. Und ich muss Existenzart und Umfang dem Kunden offenlegen, und zwar vor der Wertpapierdienstleistung und unmissverständlich. Und bei der Finanzportfolioverwaltung ist es strenger, das haben wir ausführlich besprochen. Und Research haben wir auch einmal kurz angesprochen. Im Detail würde ich da hier nicht drauf eingehen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu. Wir haben bisher gar nicht Kundenkategorien unterschieden. Ist das für Privatkunden, für professionelle Kunden und für geeignete Gegenparteien alle gleich, rein regulatorisch, jetzt nicht zivilrechtlich betrachtet?
Nee, wir haben da einen Unterschied und zwar rein aufsichtsrechtlich betrachtet. Von der anderen Seite her gelten die Regeln nicht für geeignete Gegenparteien. Geeignete Gegenparteien sind typischerweise entweder sehr große Unternehmen oder selbst finanzmarktregulierte Teilnehmer. Mhm. Da hat der Gesetzgeber halt gesagt, naja gut, wenn die großen Jungs und Mädchen zusammen spielen, die wissen ja, welche Interessenkonflikte im Markt sind. Die sind deswegen nicht schützenswert. Mhm. Zivilrechtlich ist, wie gesagt, ist eine andere Seite. Da würde ich es auf jeden Fall machen.
Ja. Gilt das für alle Wertpapierdienstleistungen? Ich habe da irgendwie sowas im Kopf bei geeigneten Gegenparteien. Diese Ausnahme bei Zuwendungen, die gilt für Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung nicht. Oder stimmt das nicht mehr?
Das ist richtig. Das ist eingeschränkt. Aber bestimmte Regeln, da müsst ihr jetzt allerdings ehrlich gesagt nochmal nachgucken, gelten dann trotz allem wieder. Und ich meine, die Portfolioverwaltung ist dabei.
Ja, okay. Also im Zweifel, wer uns jetzt zuhört und denkt, juhu, ich bin komplett raus bei geeigneten Gegenparteien, lieber nochmal nachschauen. Nach der Ausnahme für die geeignete Gegenpartei, ich verlinke die auch in den Shownotes.
Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also der 70 gilt nur bei Finanzkommissionsgeschäft, Anlageabschlussvermittlung, Eigenhandel. Das heißt, bei Portfolioverwaltung, Anlageberatung gilt er.
Gilt er, okay. Dann muss ich es nicht verlinken, dann haben wir es jetzt geklärt. Super. Und es wurde ja mit der MiFID eingeführt, wie wir vorhin gelernt haben, das Zuwendungsverbot. Jetzt könnte man denken, das ist in allen Ländern der EU gleich. Aber ist das tatsächlich so?
Nein. Bestes Beispiel war eigentlich noch, als UK in der EU war. Die hatten das Verhältnis komplett umgekehrt. Die hatten nämlich gesagt, der Anlageberater darf nichts einbehalten, während ein Portfolioverwalter das darf. Also genau umgekehrt zu unserer Regelung, wo wir sagten, ein Finanzportfolioverwalter darf nicht, ein Anlageberater darf, wenn. Mhm. Ja, ich glaube, in den Niederlanden, die haben das auch. Und beides hat den Effekt gehabt, weil MiFID halt sagt, Finanzportfolioverwalter dürfen nicht, ja, die aber schon eine nationale Regelung hatten, die sagen, Anlageberater dürfen nicht, ist es jetzt für beide verboten. Ja, das, ja, so, also best of two worlds.
Ja, ja, super. Und da, das finde ich ja deswegen besonders spannend, weil da kann mir das ja leicht passieren, dass ich das mal übersehe. Wenn ich jetzt grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringe, also ohne Niederlassung in dem Land, muss ich mich dann an meine deutschen WPHG-Regeln halten oder an die Regeln in den Niederlanden?
Da gelten dann die Deutschen. Also wenn es rein grenzüberschreitend ist, bleiben die Deutschen bestehen. Aufsichtsrechtlich, ja, dass das Zivilrecht in den Niederlanden dann vielleicht wieder anders aussieht und ein Retailkunde typischerweise auch ein Verbraucher ist. Ja. Ja, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also sagen wir, ich würde mich im Notfall lieber auch ans lokale Recht halten. Ja. Ja, das wird aber auch gemacht.
Allein wegen des zivilrechtlichen Risikos, ja. Und wenn ich eine Niederlassung gründe, dann bin ich eh im lokalen Recht, ne?
Dann bin ich, wenn die Leistung aus der Niederlassung erbracht wird, im lokalen Recht,
genau. Ja, okay. Bevor wir jetzt zu dem schönen Thema Zuwendungsverzeichnis noch kurz kommen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Zuwendungsverbot in Summe bis hierher aus eurer Sicht?
Also ich glaube, wir waren ziemlich komplett.
Ja, ich glaube, das passt.
Wahrscheinlich haben wir auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer komplett erschlagen. Also es ist gleich geschafft, Zuwendungsverzeichnis. Das ist natürlich das, was das jetzt so mühsam macht. Es ist logisch, ich muss wieder dokumentieren, muss ich im Aufsichtsrecht immer, aber das macht es jetzt echt mühsam. Also ich muss vor der Annahme oder Gewähr einer Zuwendung prüfen, ob diese Annahme oder die Gewähr überhaupt zulässig ist, muss das dokumentieren und muss dann ein sogenanntes Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis führen. Details dazu finden sich in § 6 der WPD-VOV, die du, Tobias, auch schon ab und zu mal zitiert hast, und in dem Kapitel BT10 der Emma kommt, der BaFin. Ich muss bei jeder Zuwendung unter anderem prüfen, ob sie im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung steht. Logisch. Ob ich sie von einem Dritten erhalte oder an einen Dritten gewähre, auch logisch. Wie hoch der Wert ist, das hatten wir eben. Dieses schwierige Thema bei einer nicht monetären, wie schätze ich denn jetzt den Wert? Ich muss angeben, worin denn die Qualitätsverbesserung besteht, auf die diese Zuwendung abzielt, und noch einiges mehr. Und da kann man sich manchmal echt die Haare raufen, weil das eben manchmal schwierig ist, wie zum Beispiel bei dem Software-Tool, von dem ich nicht weiß, was jetzt der Wert ist pro angebundenem Vermögensverwalter. Und man kann sich auch sicher sein, dass der Wirtschaftsprüfer sich das Ding anguckt. Gibt es für dieses Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis eigentlich eine Wertschwelle oder muss da jeder ausgegebene Kaffee eingetragen werden?
Ja, es kommt wie so häufig drauf an. Und da helfen die BT10, der Emma Comp, der BaFin eben weiter. Es muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen monetären und nicht monetären Zuwendungen. Die monetären Zuwendungen, die vereinnahmt, das heißt angenommen und behalten wurden, sind in der Höhe nach, also betragsmäßig, anzuführen. Mhm. Bei den nicht monetären ist dann weiter zu unterscheiden, es ist einigermaßen ausziseliert. Die nicht monetären Zuwendungen, die nicht nur geringfügig sind und vereinnahmt wurden, die sind ebenfalls der Höhe nach anzugeben. Und lediglich für geringfügige nicht monetäre Zuwendungen ist es ausreichend, diese generisch zu beschreiben. Mhm. Also um auf die Frage zu beantworten, nicht jeder ausgegebene Kaffee muss dokumentiert werden.
Okay, weil ich die in Summe generisch beschreiben darf und nicht alle einzeln aufführen muss.
Genau.
Okay. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Und was sind so aus eurer Erfahrung die größten Herausforderungen und die größten Probleme bei diesem Zuwendungsverzeichnis in der Praxis?
Generell eben die Erfassung aller Zuwendungen durch die betroffenen Stellen im Unternehmen. Wir hatten es angesprochen, das übernimmt zwar meistens Compliance, aber die Betroffenen im Sinne von die Zuwendungsnehmer, das ist natürlich häufig das Business selbst, weil eben diese die eigentlichen Zuwendungsnehmer, Empfänger sind. Und mit das Wichtigste im Unternehmen ist dann, es bedarf einer entsprechenden Sensitivierung der betroffenen Mitarbeitenden, was alles unter Zuwendungen fällt. Denn wenn es schon hieran fehlt, dann kann auch mein Verzeichnis nicht richtig durch Compliance oder eben die andere relevante Stelle geführt werden.
Ja.
Daneben ist es im Einzelfall schwierig, den Nachweis des unmittelbaren Kundennutzens zu greifen und eben auch zu verschriftlichen, weil es, und das hatten wir heute schon häufiger, mitunter eine doch sehr subjektive Einschätzung und Bewertung ist. Mhm. Allerdings wird das nach unserer Erfahrung jedenfalls auch nicht allzu streng geprüft.
Ja, also die Hauptfeststellung von Wirtschaftsprüfern ist dann wahrscheinlich das, was du anfangs gesagt hattest, dass es oft nicht vollständig ist. Oder seht ihr noch andere Sachen, die die Wirtschaftsprüfer dann monieren?
Exakt. Unter den Top-Hits an Feststellungen der Wirtschaftsprüfer ist mit Sicherheit die unvollständige Erfassung der Zuwendung an Nummer 1. Es gibt auch noch eine ganze Reihe weiterer, wie zum Beispiel die mangelnde Nachvollziehbarkeit und Dokumentation, dann eben fehlende oder auch inkonsistente Bewertungsmethoden, unklare Verantwortlichkeiten oder Zuständigkeiten, auch immer noch per se in Deutschland, aber auch im Finanzmarktsektor unzureichende IT-Unterstützung, also vieles dann doch noch irgendwie händig und manuell gemacht. Regelmäßige Aktualisierungen und Kontrollen sind unzureichend, sowie im Einzelnen mitunter auch mal Verstöße gegen Datenschutzanforderungen.
Okay, also ein bunter Strauß.
Exakt.
Ja, ich habe noch einen zu ergänzen, da wollte ich euch fragen, ob euch das schon begegnet ist, weil du jetzt auch gesagt hattest, Compliance kann das Verzeichnis führen. Ich habe mal die Feststellung gesehen vor nicht allzu langer Zeit, dass Compliance das Verzeichnis nicht führen darf. Es muss eine andere Stelle tun, weil Compliance ja überwachen soll, dass das Verzeichnis ordnungsgemäß geführt wird und sich ja nicht selbst überwachen darf. Ist euch der auch schon begegnet?
Ja, also Compliance führt das Verzeichnis nicht im eigentlichen Sinne, sondern sagen wir, Compliance stellt ja die Policy auf, dass ein solches zu führen ist.
Ja.
Und überwacht dann deren Einhaltung. Ja, und sag mal, wenn man es jetzt mal runterbricht auf die Organisationsbereiche, Operations baut sozusagen das große Excel-Sheet IT-technisch. Compliance hat gesagt, dass ein solches zu bauen ist und das Business muss es befüllen.
Ja, verstanden. Und Compliance überwacht es dann.
Genau.
Ja, das war das wunderschöne Zuwendungsverzeichnis. Jetzt interessiert mich noch total brennend der Blick irgendwie in die Praxis. Sind denn Zuwendungen von Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen jetzt aus dem Markt verschwunden, also die Agios und die Bestandsprovision, oder gibt es die nicht eigentlich immer noch? Was ist da euer Blick drauf?
Die gibt es immer noch. Ja, einfach, das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Sag mal, Kunden sind halt inzwischen immer noch kostensensibel, ja, und wollen Bankleistungen immer noch umsonst kriegen. Wir haben auf der anderen Seite immer noch der Berater, der seine Familie auch irgendwie durchbringen muss. Und das Statement, insbesondere bei Fonds, weil Fonds sind die großen Bestandsprovisionsträger, ja, würde man immer sagen, Fonds werden verkauft und nicht gekauft. Ja, und der Grund darin liegt unter anderem, bei Fonds verdiene ich Geld als Berater. Deswegen, das verschwindet nicht. Es gibt, sag mal, das habt ihr bestimmt auch schon alle gehört, diese Diskussion im Moment, aktiv verwaltete Fonds versus ETF, ja, weil ETF, sagen wir, so schön günstig sind und alles. Ja, die sind günstig. Ja, die Argumentation der aktiv verwalteten Fonds sagt ja sozusagen, ja, aber da die sozusagen ja nur einen Index tracken, können die gar nicht auf Marktgegebenheiten reagieren. Wir können das und deswegen ist das ein Mehrwert, der natürlich auch in mehr Geld zu bezahlen ist. Ich sage mal, äußere mich jetzt nicht, sagen wir, was besser ist, aber interessanterweise ist, sagen wir, gestern habe ich eine Pressemitteilung gesehen, es gibt ja auch den aktiv verwalteten ETF, der kostengünstig ist. Ja, also, sprich, wir haben jetzt den Mittelwert langsam gefunden. Also sagen wir so, solange der Vertrieb ein guter Vertrieb sein soll, muss er auch Geld verdienen. Und solange wird es auch Bestandsprovisionen und Ähnliches geben.
Ja, und solange die Kunden so kostensensitiv sind und für die Beratung in der Bank nicht bezahlen wollen und für eine reine Vermittlung schon gar nicht, wird das schwierig, ne?
Genau.
Ja. Auch wieder, weil ich das in der Praxis hatte, beim institutionellen Vertrieb, gerade zum Beispiel von Spezialfonds, wo man in der Regel ja tatsächlich nicht mit einem riesen Bauchladen an Anlageberatung oder mit einem IT-Tool oder irgendwas rumläuft, wo also das mit der Qualitätsverbesserung durchaus mal schwierig werden kann. Wie macht der Markt denn das da beim Vertrieb, also wie zum Beispiel von Spezialfonds an institutionelle Anleger? Wie wird das gelöst?
Da gibt es typischerweise dann Zahlungen vom Investor, sagen wir, an den Vermittler, ja, also sprich ähnlich wie bei der Immobilienvermittlung. Und sagen wir, da, auch wenn natürlich strukturell auch ein möglicher Interessenkonflikt da ist auch wieder, da sprechen wir die großen Jungs miteinander. Ich sehe es zum Beispiel auch immer wieder in irgendwelchen Zeitleiterverhandlungen, dass der institutionelle Investor dann sagt, aus dem Fondsvermögen heraus werden keine Leistungen an Dritte gezahlt, einfach um das Fondsvermögen nicht zu schmälern, sondern vielmehr sozusagen, der Vermittler kriegt halt irgendwie Geld, entweder dann sozusagen aus der Verwaltungsvergütung des Fondsverwalters oder halt wirklich in Form einer Maklerprovision.
Ja, und das ist ja auch wieder zum Vorteil des Investors, weil eben das Geld aus dem Fondsvermögen nicht rausgeht. Dafür muss er dann einmal für den Vertrieb was selber bezahlen, notfalls.
Genau.
Okay. Du hattest es vorhin schon einmal angedeutet, Detmar, der Ausblick in die Zukunft, die Retail-Investment-Strategie. Die wird seit einer gefühlten Ewigkeit in der EU diskutiert und da ist super viel spekuliert worden, ob ein vollständiges Verbot von Zuwendungen kommt, also komplett ohne Ausnahmen oder doch nicht. Und jetzt war wieder die Frage, ob sie überhaupt jemals verabschiedet wird. Totale Kristallkugel, ich weiß. Vielleicht ganz kurz, was ist denn dein Bild? Wird die überhaupt kommen? Und wenn ja, ist jetzt schon irgendwas absehbar, dass sich an dem Zuwendungsregime dann etwas ändert?
Also ich wage mal die These, die Riss ist tot. Die wird zwar im Moment immer wieder belebt, ja, und noch beatmet und sagen wir Herzdruckmassage gemacht oder sonst irgendwas. Ja, aber ich sehe sozusagen diesen langen, geraden Pieppfeil auf dem Bildschirm langsam näher kommen. Weil, sagen wir, die Riss ist, sagen wir, sehr stark gestartet. Ja, Zuwendungsverbot, Payment for Order Flow, wobei das jetzt auch unabhängig davon so wirklich gekommen ist. Information und ganz viele, sagen wir, wirklich stark verbraucherschützende Regeln. Aber seitdem die USA, sagen wir mal, eine etwas schlankere Regulierung bevorzugen, ja, gibt es im Moment halt diesen Spruch auch in der EU-Ebene, sozusagen, wir müssen 25% unserer Regelungen loswerden. Mhm. Und gerade das Zuwendungsthema in der Riss, sagen wir, zumindest letzter Stand, ziemlich abgeschwächt worden ist, beziehungsweise einfach dann wieder sozusagen, wir lassen es beim alten Regelung, bleibt von der Riss letztendlich nicht mehr so viel über. Und ich glaube, dieses, was noch übrig bleiben wird, ja, wird dann dieser Entbürokratisierung zum Opfer fallen. Macht auch Sinn. Das ist so ein bisschen die Frage immer, auch eine philosophische, ehrlich gesagt, so ein bisschen, habe ich einen mündigen Bürger oder einen mündigen Investor, der, wenn ich dem genug Informationen gebe und er es ausnahmsweise mal lesen würde, versteht, was er tut? Oder muss ich ihn bevormunden, ja, und darf bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen? Du siehst schon, wenn ich sage bevormunde, meine Meinung ist relativ klar, ich gehe vom mündigen Bürger aus. Ja,
ja, das seit einigen Jahren immer größer werdende Dilemma am Anlegerschutz letztlich ein bisschen. Genau. Ne? Ja, absolut. Damit haben wir es geschafft, das Thema Zuwendung. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich.
Gerne.
Immer gerne.
Das war das Zuwendungsverbot bei Wertpapierdienstleistungen. Wenn Sie sich fragen, was die Quellen dazu sind oder was sich hinter der Bezeichnung WPD-Ver-OV verbirgt, dann finden Sie einige Informationen dazu in den Shownotes. Und wenn Sie das Thema mit Herrn Dr. Bauerfeind, mit Herrn Dr. Loff oder mit mir vertiefen möchten, dann finden Sie unsere Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, dass Sie Lust und Zeit hatten, uns zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.